Bitte schlagt eure Bibeln auf in Römerbrief Kapitel 9. Römer Kapitel 9. Wir betrachten die Verse 19 bis 23. Wir lesen von Versen 18 bis 23, aber die Predigt fängt mit Vers 19 an. Lasst mich euch daran erinnern, dass der Apostel Paulus an eine diverse Gemeinde schreibt, verschiedene Christen aus verschiedenen Hintergründen. Einige sind heidnischen Hintergrunds, einige waren bekehrte Juden. Und der Apostel hat sich im Besonderen darauf fokussiert, die erlösende, erwählende Gnade Gottes groß zu machen. Das ist in einer diversen Gemeinde sehr wichtig, denn einige in der Gemeinde sind in israelischen Haushalten aufgewachsen. Sie haben die Propheten gehabt, die Leute, denen der Jesaja von denen der Messias entstammt und von denen Herr Jesus abstammt. Und nun ist diese Frage über der Gemeinde: Sind die Jüdischen die Erwählten? Also sind wir die Erwählten? Oder ist es das ethnische Israel? Wer sind die Erwählten? Die Gemeinde in Rom, wir oder das ethnische Israel? Und der Brief an dieser Stelle möchte auch hier Klarheit schaffen und Gewissheit in Christus Jesus schenken, anstatt einfach nur in Fleisch und Blut zu vertrauen oder in Abstammung. Ich möchte auch noch hinzufügen, dass das sehr deutliche Verse in der Schrift sind. Die sind nicht undeutlich, selbst wenn du sie verwirrend findest. Es sind schwere Lehren, Dinge, mit denen wir ringen sollten. Wir müssen damit umgehen und mit dem Herrn ringen, dass wir Verständnis bekommen und an uns festhalten, bis wir es verstehen. Bitte schließt eure Ohren nicht, wenn ihr sagt, was für eine Überraschung, ich bin in der presbyterianischen Gemeinde und es geht um Erwählung. Nein, hör bitte zu und lass dich von Gottes Wort konfrontieren und lass das Wort Gottes dir Erkenntnis schenken. Wir lesen Römer 9, die Verse 18 bis 23. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat? Das Gras vergeht und die Blume verblüht, aber das Wort des Herrn besteht für immer. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du unsere Herzen in deinen Händen bewegst. Dass du mit uns handelst, an uns handelst. Dass du uns deine Macht erweist, deine Kraft, deine Güte, deine Heiligkeit und deine Gerechtigkeit, wie wir diese ewigen Wahrheiten betrachten. Wir bekennen, dass diese Wahrheiten uns ein Gefühl der Kleinheit geben. Lass uns erkennen, wer wir wirklich sind und wer wir nicht sind. Wir bitten, dass du uns hilfst, dass das gepredigte Wort uns Klarheit verschafft und dass der Heilige Geist gewaltige, hohe Dinge nimmt, die weitaus zu hoch für unser Verständnis sind und sie uns diese wunderbaren Wahrheiten in unsere Herzen einprägniert. dass wir diese Dinge im Glauben annehmen und dass durch deine Wahrheit uns gedient wird, dass wir über deine Wahl in der Erwählung lernen. Amen. Nahezu niemand hat wirklich Probleme mit Gottes Souveränität als der Erlöser. Fast alle von uns freuen sich daran, dass er Macht hat, Menschen zu erwecken und zu retten und zu erlösen. Denn Tag für Tag, Woche für Woche, da kommen wir in Situationen, wo wir fühlen, dass wir keine Macht besitzen. Leben ist eine Last auf uns. Und wenn wir ehrlich sind, dann werden wir von Erwachsenen wieder zu kleinen Kindern, die um Hilfe schreien, zu einem Vater, der stark ist, um zu retten. Das ist das, was das Herz jedes Gläubigen erfreut, dass sie nicht sich selbst retten, sondern dass sie gerettet wurden von Gott. Sie haben Hilfe gebraucht. Gott hat ihr Rufen um Hilfe gehört und hat ihnen Hilfe geschenkt. Keiner hat wirklich Probleme, oder kaum einer damit Probleme. Aber wir haben Probleme mit Gott als den souveränen Richter und den, der entscheidet, wer verloren geht. Sein bestimmender Wille als Schöpfer, der ein Gott ist, der Gnade hat, auf wen der Gnade schenkt, wem er Gnade erweisen will, aber auch verdammt, wen er verdammen will. Wir haben damit Not. Uns wird gesagt, sein Wille ist ultimativ und unser Wille ist es nicht. Wenn du damit nicht Not hast, dann ermutige ich dich, einmal hineinzublicken in diese Sache und ehrlich zu sein, denn wenn du ein begrenztes Geschäft bist wie ich, dann wirst du damit deine Not haben. Du bist nicht in der Kontrolle. Du hast nicht die Kontrolle über diese Dinge. Du bestimmst niemanden sein Schicksal. Er macht es. Und egal wie hart du es probierst, es ist fern von deinem Verstehen, aber nicht fern von seinem. Der Herr wählt, wir nicht. Und Apostel Paulus, wie er uns hier diesen schweren Wahrheiten und komplizierten Lehren einweist, ist er ein guter Prediger und ein noch besserer Hirte. Er erwartet bereits unsere Fragen und er stellt sie vor uns, gerade die Fragen, die wir wahrscheinlich nicht stellen würden, weil wir Angst haben, eine ehrliche Antwort zu bekommen. In diesem Abschnitt der Schrift haben wir diese Frage, die er gibt, die eine Unterscheidung macht, damit wir Gott in seiner Freiheit erkennen können und in seinen ewigen Vorsätzen, sodass Gottes Souveränität und unsere Verantwortlichkeit nicht mehr widersprechend erscheinen. Wir haben mehrere Punkte heute, wie immer. Vers 19, die Frage. Vers 20, die Unterscheidung. Verse 20 bis 21, die Freiheit. Und Verse 22 bis 23, der Zweck. Die Frage, die Unterscheidung, die Freiheit und der Zweck. Wie wir zu Vers 19 kommen, da begegnen wir der Frage. Und ich möchte sagen, seid ehrlich, von direkt auf den Tisch. Es ist schwierig. Denn über was wir hier reden, ist uns selbst, wie wir die Entscheidungen Gottes analysieren, die Gott in sich selber getroffen hat, vor aller Zeit. Du sitzt hier bei uns. Wie kann ich nur anfangen, das zu verstehen? Wenn du hier sitzt und so denkst, wie kann ich das nur begreifen? Vielleicht wird dir die Frage gerade bedeutsam, wie schwerwiegend sie ist. Wir betrachten hier den ewigen Willen Gottes, den verborgenen Willen Gottes, den er uns einfach nicht offenbart hat. Und das ist gewaltig. Es ist unwahrscheinlich kompliziert. Es ist unbegrenzt hoch. Und für mich und dich ist es notwendig, dass wir gedemütigt werden, dass wir in die Tiefe kommen, dass wir einfach hier mit Vorsicht in dieses gleißende Licht hineinblicken können und nur für eine Sekunde die inneren Gedanken von Gottes Kopf, Verstand betrachten können. Paulus weiß, wer wir sind, denn er ist einer von uns und er kennt unsere Not und er nimmt uns hier an der Hand. Und er weiß, die Not ist über das, was er in Vers 18 gesagt hat, diese Wahrheit Gottes. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Es liegt an Gott und er ist unparteiisch. Er gibt Gnade, wie man Gnade sein will. Er gibt dem seine Partei, das parteiisch, wie er es will. Aber das ist für uns schwer, denn uns wird jeden Tag gesagt, wir sind verantwortlich für die Dinge, die wir tun. Uns wird auch gesagt, wir sind nicht verantwortlich für die Handlungen anderer Menschen. Es gibt hier eine Unterscheidung zwischen Personen. Normalerweise, wenn dein Nachbar sein Haus niederbrennt, dann wirst du jetzt dafür nicht ins Gefängnis geworfen. Das ist eine glückliche Fügung des Lebens. Aber in dieser Sache ist Gott in seiner Souveränität unter Kontrolle und wir sind Untergebene dem Willen des Göttlichen. Sind wir untergeben? Das ist es. Und er weiß, wenn du wie er, also wenn Paulus weiß, wenn wir dieser biblischen Logik folgen, dann fragen wir unweigerlich die Frage, die in Vers 19 kommt. Warum tadelt er denn dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Wie kann Gott mich zur Verantwortung ziehen für etwas nicht, dass ich etwas nicht tue, wenn er mir die Kraft nicht gibt, es zu tun? Wenn es an ihm liegt und sein Werk in mir und seine Gnade, wie er mit meinem Herzen umgeht und meinen Gedanken, und wenn er das nicht tut, wie kann ich dann noch zur Verantwortung gezogen werden für seine Verweigerung, diese Dinge in mir zu wirken? Dein Finger ist direkt auf der Frage. Und einige sitzen vielleicht heute Morgen hier und lästern. Einige, die vielleicht reformiert und presbyterianisch schon sind seit einer Weile. Du bist ein wenig zufrieden mit dieser Lehre. Du sitzt zurück und sagst, ja. Das ist die Frage für die Leute, die noch im Glauben wachsen mögen. Aber ich möchte dich konfrontieren, Freund. Bist du damit wirklich zufrieden in dieser Art von mächtigem Gott, der dich in seiner Hand hält? Er teilt Himmel und Hölle, Leben und Tod. Die Ewigkeit ist sein Metier, in dem er wirkt. Und wenn das nicht nur für eine Sekunde dein Herz berührst, dass es in Gottes Hand ist, nicht in deiner Hand, also halt dich fest. Wir werden einmal vor seinem Angesicht stehen. Und wir haben keinen Halt in uns selbst, nicht einen Millimeter. Und das sollte geistlich deine Augen öffnen. Als Kind Gottes solltest du Furcht haben vor ihm in dieser Sache. Und das ist nicht der letzte Ort, wo das sein sollte. Oder nicht der ungünstigste Ort, wo diese Furcht zutage treten sollte. Wie kann Gott uns tadeln, wenn wir keine Möglichkeit in uns selbst haben? Das ist die Frage, das ist auch die Grundlage für den altertümlichen Pelagianismus, diese Irrlehre damals, die aufkam. Wie kann Gott etwas von mir verlangen, das ich gar nicht tun kann? Wenn er es nicht tun will, er hat mir den freien Willen gegeben. Also die sagen, das kann nicht sein. Deswegen sagen sie, es liegt an meinem Willen, nicht an seinem Willen. Und das Bild der Pelagianer nimmt Gott von seinem Thron und setzt nun den Menschen auf den Thron in die Verantwortung über Geschichte und Ewigkeit. Nun haben wir plötzlich die Krone des Göttlichen, weil diese Richtung behauptet, wir haben einen absolut freien Willen. Wenn wir nochmal zu Vers 1 gehen, da ist der Kontext dieser Frage. Paulus macht eine Unterscheidung zwischen denen, die Verheißungen bekommen haben, die erwählt worden sind von Gott und die nicht erwählt worden sind. Hier ist eine Unterscheidung, die gemacht wird. Zwischen Moses und Pharao. Die Frage ist also, wenn der Pharao nichts tun konnte, ohne dass Gott sein Herz, ohne Herzensänderung durch Gott und Gott sein Herz nicht geändert hat, wie kann der Pharao dann angeklagt werden? Das ist die Frage, die Paulus hier vor uns stellt. Ich möchte deutlich sein, Pastor, wo ist hier der Punkt, wo ist hier die Anwendung? Aber ich möchte sagen, das ist der Punkt für mich und dich. Wir sind nicht unter Kontrolle. Wir haben nichts unter Kontrolle in unserem Leben. Er hat alles unter Kontrolle. Er ist souverän. Und wir sind nur Untergebene. Wir sind nur Objekte oder Subjekte. Er tut, was ihm gefällt. Und das muss in unseren Gedanken sein. Es muss auf unsere Stirne geschrieben sein und unseren Herzen eingesenkt sein. Dass wir uns klar werden, wann immer wir uns machtlos finden, dass wir zu dem rennen, der Macht hat. Dass wir die ewige Wahrheit dessen erkennen, wer er ist. Paulus fängt nun an, die Frage zu beantworten, die er vor uns hält. Diese Antwort hat verschiedene Teile. Der erste Teil dieser Antwort. Paulus macht eine Unterscheidung. Die Unterscheidung ist der Abschnitt hier. Vor aller Ewigkeit hat Gott eine Unterscheidung getroffen, und es gibt eine Unterscheidung, die von aller Ewigkeit besteht, zwischen Schöpfer und Schöpfung. Lest mit mir Vers 20. Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Wer bist du denn, o Mensch, dass du mit Gott rechten willst? Du liest das vielleicht und hörst mich, wie ich es lese, und du sagst, das ist ziemlich harsch, oder? Das ist etwas wie ein Kind, das im Haushalt ist. Mama und Papa sagen Nein zu etwas. Nein, der Urlaub wird nicht dieses Jahr in Disneyland stattfinden. Und das Kind sagt, Papa, das ist unfair. Und Papa sagt, das ist mir egal. Das ist nun einfach so. Und du denkst, das ist hart. Da ist keine Erklärung. Er setzt jetzt nicht mit dem Kind hin und erklärt eindrücklich, dass jetzt das Geld nicht reicht für Disneyland oder so, und das ist eine schlechte Ausgabe. Es ist besser, wenn wir unser Geld für die Ausgabe für andere Dinge nutzen, zum Beispiel für das Arme zu versorgen oder Kirchen zu gründen. Nein, so deutlich werden wir dem Kind gegenüber nicht, sondern wir sagen autoritativ, nein, das klappt nicht. Und du denkst vielleicht, das ist harsch. Wenn Paulus jetzt hier sagt, Paulus versucht hier nicht, uns den Mund zu stopfen, sondern er versucht, diese Unterscheidung zu verdeutlichen zwischen uns und Gott. Wer bist du, o Mensch, dass du mit Gott rechten willst? Und der Punkt von Paulus ist folgender. Wir sind nicht gleichrangig mit Gott. Das ist eine krasse Realität. Du bist nicht gleichgestellt mit deinem Schöpfer. Du bist nicht göttlich. Du bist nicht Gott. Du hast nicht die Macht, dass deine Worte Dinge ins Dasein rufen können. Du warst nicht da, bevor alles geschaffen wurde. Du hast nicht diese Schöpfung ins Dasein gerufen. Du hast nicht die Wasser und die Himmel geschaffen und sie getrennt durch deine Macht. Du hast nichts ins Dasein gerufen, aber er hat es getan. Und das ist die Wahrheit, und ich möchte sagen, alle von euch sollten, wenn du hier durch ein Drive-In fährst und du bestellst beim McDonald's oder irgendwo Subway ein Sandwich ohne Tomaten und du kriegst dann doch eins mit, da merkst du, dass du diese Macht nicht hast, Dinge ins Dasein zu rufen. Das sollte jedem, der hier durch Drive-Ins fährt, klar sein. Besonders Amerikaner. Der Unterschied zwischen Geschöpf und Schöpfer, zwischen dem Begrenzten und dem Unbegrenzten, wir sind nicht gleichwertig. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, Pastor, ich kenne doch meine Bibel. Ich habe Genesis, 1. Mose betrachtet und ich habe deine Lehre gehört und du hast mir gesagt, dass du die Bibel gelesen hast, dass wir sind in seinem Ebenbild geschaffen und nach seiner Art. Der Herr blickte herab auf uns und sagt, Wir sind sehr gut, nach seiner Ansicht. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Aber das ist nicht eine Gleichsetzung mit dem Schöpfer. Es bedeutet nur, dass sein Fingerabdruck auf dir zu finden ist, als er dich aus dem Staub der Erde geformt hat. Es ist ein Unterschied, die am deutlichsten verständlich ist, diese Unterscheidung zwischen Geschöpf und Schöpfer, wenn wir seine Eigenschaften betrachten. Kaum jemand von euch wird es verleugnen, wenn wir über Gott und seine Eigenschaften reden, die Dinge, die er ist, wenn wir ihn betrachten, dann gibt es zwei Kategorien. Dann sind es die unübertragbaren Eigenschaften. Und wenn jetzt jemand fragt, wie ist Gott? Du sagst vielleicht, Gott ist unendlich. Gott ist ewig. Gott ist allmächtig und allgegenwärtig. Und er kann alle Dinge tun. Er weiß alle Dinge und hat alle Macht. Er kennt keine Zeit, Begrenzung. Er war, bevor die Zeit war. Und er ist in allen Dingen und an allen Orten, zu allen Zeiten. Wir können es auch so sagen, okay. Bist du so? Sehr einfach. Natürlich nicht. Ich bin nicht so. Das sind nicht meine Eigenschaften. Aber dann gibt es auch übertragbare Eigenschaften. Die zweite Kategorie, über die wir geredet haben. Die Eigenschaften Gottes, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Güte, seine Wahrheit, die Dinge, die er auch in seine Geschöpfe hineingelegt hat, die auch wir teilen mit ihm. Dinge, die ihn erfreuen, wenn wir sie auch zeigen. Er ruft uns ja nicht nur dazu auf, Ebenbilder Gottes zu sein, sondern dass wir geheiligt sein sollen. Reden wie Jesus, denken wie Jesus, wandeln wie Jesus. Also wir sollen die Eigenschaften von ihm aufweisen, die übertragbar sind, die auch einen Teil unserer Ebenbildlichkeit darstellen. Du bist wie Gott, aber du bist nicht Gott. Und es gibt eine Ordnung, eine Perspektive. Wenn Gott unendlich ist, ewig und unveränderlich, wenn er allmächtig ist und allgegenwärtig ist, dann hat er eine Perspektive, die du einfach nicht hast. Er hat eine Sichtweise auf die Dinge nicht nur von einer Bergspitze herab, sondern er hat eine Perspektive, die alle Dinge betrachten können, zu allen Zeiten, an allen Orten. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und er sieht alle Dinge, die gut sind. Er sieht alle Dinge, wenn er es will. Und er weiß, was passieren wird, Sekunde für Sekunde. Und er hält und lenkt und erhält, bewahrt, ernährt alle Dinge. Und zwar die ganze Zeit über. Auf was will Paulus also hinaus? Ach, halt doch den Mund, sagt er sowas. Setz dich nach hinten, Kind, und halt einfach den Mund. Ich bin der Vater, ich fahre hier und halt du den Mund. Nein, er sagt, wenn immer wir, du und ich, in diese ewigen, verborgenen Willen Gottes hineinblicken wollen und diese Fragen stellen und fragen, wer es ist, den er rettet, dann gibt es Dinge, die so weit von unserem Verständnis liegen, die sind vor uns verborgen. Sie sind verborgen in seiner Heiligkeit und selbst vor seinen Engeln sind sie verborgen. Dinge, die selbst der Sohn nicht in seinem irdischen Dienst kannte. Das ist die Antwort von Paulus. Wir müssen damit zufrieden sein, uns zufrieden geben, dass wir nicht alle Dinge wissen. Denn wir könnten sie nicht erkennen, selbst wenn sie direkt vor uns gestellt werden. Das ist die Unterscheidung. Nun Vers 21 und 22, die Freiheit. Wenn du nun die Verse 20 und 21, zumindest den letzteren Vers, kommt hier ein zweiter Teil. Er nimmt hier ein alttestamentliches Thema. Wenn du das Alte Testament kennst, dann weißt du, wo du hingehen kannst. Jesaja 29, Jesaja 45 und 64 und Jeremia 18 oder so. Und du kannst hier Stellen finden, wo die Bibel diese Sprache benutzt, vom Töpfer und Ton. Und Paulus kennt natürlich diese, er kennt diese Aussagen natürlich. Er konfrontiert hier die Juden an dieser Stelle mit der Schrift. Und er verdeutlicht noch einmal diese Unterscheidung zwischen Geschöpf und Schöpfer. Und er nimmt den Herrn, der alle Dinge geschaffen hat, der uns geschaffen hat, und stellt ihn in diese wunderbare Rolle eines Schöpfers. Einer, der Ton nimmt, eine Form macht, zum Beispiel einen Topf oder einen Becher oder einen Teller, der es nach seinem Willen schafft, so wie es ihm gefällt. Lasst mich sagen, der beste Töpfer haben zumindest einen Sinn, eine Ahnung von dem, was sie dingen wollen, für was sie das verwenden wollen, was sie hier produzieren. Der Töpfer setzt sich hin und weiß, da ist eine Frau in der Stadt, die hat ihm einen Auftrag gegeben und sie möchte ein, so eine, ich sage es mal, ein Römertopf auf Deutsch. Und dann nimmt der Töpfer die nötige Menge auf die Töpferscheibe, um daraus einen Römertopf zu formen, damit es diesem ultimativen, letztendlichen Zweck dienen kann. Also er nimmt die nötige Menge vom richtigen Ton. Und das ist das, was hier wichtig, um zu verstehen, über was wir hier reden. Paulus fragt uns hier, wird das Gebilde zu dem sagen, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Und der Apostel Paulus legt hier seinen Finger direkt aufs Thema, auf die Wunde. Wenn du Not hast mit der Souveränität Gottes, wie er alle Personen und selbst bestimmt, wer erlöst wird und wer nicht, denkst du wirklich, dass die nicht erlöst wurden, die nicht zum Glauben kommen werden, dass sie da sitzen werden und ihre Brust schlagen und sagen, Herr, ich möchte mit meinem ganzen Herzen an dich glauben, aber du hältst mich davon ab. Das ist wie ein Römertopf, der sagt, ich möchte kein Römertopf sein. Ich möchte lieber ein Teekessel sein. Das ist eine dämliche Aussage. Und ich sage als Pastor, ich habe noch nie so eine Frage begegnet, aber in dieser Art, das habe ich noch nicht gesehen. Paulus fährt fort und stellt die Frage, hat der Töpfer nicht Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Das ist die Frage. Die Frage der kreativen Freiheit Gottes. Kann Gott mit uns tun, was er will? Und die Antwort ist natürlich ja. Er ist frei. Er ist so frei wie der Töpfer, der da steht und sein Ziel vor Augen hat, was er mit dem Tonklumpen macht, der etwas Nützliches daraus erstellt. Er ist frei, Gott ist frei, mit uns zu tun, was er will. Denn wir sind seine Geschöpfe. Wenn er aber den Topf nun ins Feuer stellt und der Topf sich als unnütz erweist, das Gefäß nicht stabil ist, dann kann er es auch zerschlagen. Er hat die Freiheit dazu. Das ist seine sein göttliches Recht. Er kann tun, was er will. Es ist in seinem Herzen, es ist gemäß seiner Person, dessen, was ihm gefällt. Und du sagst vielleicht, Pastor, ich habe echt Probleme damit. Das ist eine erschreckende Freiheit. Das ist eine Freiheit, die mich zittern lässt bis ins Innerste. Und du sagst vielleicht, Pastor, aber Menschen denken das nicht. Sie sitzen richten über mich und meine Freunde und sagen, ja, das ist einer, der abgefallen ist. Einer, der nicht vom Herrn geliebt sein kann. Freund, wenn jemand das zu dir sagt, dann sollen sie in sich selbst verdammt sein. Oder sie verdammen sich selbst, denn wir haben nicht diese Perspektive Gottes. Ich kann nicht zu dir sagen bezüglich deiner Erwählung. Es ist verborgen im ewigen Willen Gottes, in der Absprache des Göttlichen. Ich kann Dinge erkennen, die du getan hast, die du nicht getan hast, äußere Merkmale. Ich kann raten, auch wenn ich es nicht sollte. Ich kann sagen, es sind Erweise, es sind Beweise für Erwählung, aber ich kann nicht eine Sekunde über die Pläne Gottes mit dir reden, denn er sieht die Herzen. Kein Christ kann über dich urteilen. Und du verzweifelst vielleicht in dich selbst. Ich weiß nicht, ob ich erwählt bin. Und deine Heilsgewissheit ist am Boden. Und du fragst dich und fragst dich und fragst dich. Und lass mich dahin dich, wenn es nicht auf dir liegt, von dir abhängig ist, dann liegt es doch an Gott. Wen möchtest du lieber vertrauen? Der Hand eines allmächtigen Schöpfers, der seine Liebe den Sündern erwiesen hat und seinen Sohn für ihre Erlösung gegeben hat? Oder möchtest du dir selbst und deinem Verständnis trauen? Ich möchte in seinen Händen liegen wie ein neugeborenes Kind und möchte die Sicherheit seiner Liebe erfahren. Das sind Dinge, die von uns zurückgehalten sind. Deswegen macht Paulus es deutlich, weil es uns so unklar ist. Wenn er sagt, der ist gerettet, der ist nicht gerettet. Richter, Gott. Paulus handelt hier nicht oder redet hier nicht als Richter selbst, denn es ist Gott, der richtet. Es ist nicht unser Auftrag zu richten und zu verurteilen. Und ich weiß, dass ich in ihm Sicherheit finden kann, denn er hat mir frei die Erlösung in seinem Sohn angeboten. Ich muss nicht die Frage stellen, ob er jetzt welche Stimmung er über mich verhängt. Sondern ich kann meinen Erlöser, Jesus Christus, ergreifen und ihn hören, der mir zuruft, wende dich zu mir und sei gerettet. Und du sagst vielleicht, Pastor, um was geht's hier? Warum reden wir überhaupt über diese Lehre? Ich glaube, es ist für die Gewissheit derer, die gerettet sind, die Glauben an Christus haben, dass sie wissen, dass ihre Rettung nicht mit sich selbst begann hat und nicht in ihrer Macht vollendet werden, so dass wir in seinen Armen ruhen dürfen und wissen, was Gewissheit und Sicherheit überhaupt bedeutet. In Vers 22 und 23 gibt uns Paulus nun den Zweck. Warum würde Gott, macht Gott überhaupt etwas davon? Gott hat einen Zweck, sagt Paulus. In gewisser Weise wird hier über Gottes Erfahrung mit Ungläubigen geredet und mit Leuten, die nie zum Glauben kommen werden. Paulus spricht, Vers 22, wenn nun Gott, da er seinen Zorn erweisen, offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind. Er hat es mit großer Langmut erduldet. Du musst ehrlich sein und fragen, wenn wir einen Gott haben, wie wir da, er ist allmächtig und er ist souverän und er kann diese Entscheidungen treffen und er ist gerecht, warum schmeißt er nicht einfach alle Gefäße an die Wand? Denn das Wort Gottes sagt, dass wir alle abgefallen sind, wir alle Mangel des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Wir alle sind in Sünde geboren. Warum zerstört er die Welt nicht einfach und fängt nochmal neu an? Weil es ihm gefällt, mit Langmut zu ertragen. Es heißt hier nicht, dass Gott, das Wunder ist nicht, dass Gott nicht alle Menschen rettet, sondern dass er überhaupt Menschen rettet. Und dass er so geduldig ist mit Leuten, die gegen ihn rebellieren. Das sollte dich überraschen, das sollte dich in Erstaunen versetzen. Und du solltest sagen, wie kann das sein? Das ist unbegreifliche Gnade. Wie kannst du diese Person nur ertragen, die niemals zu dir kommen wird, dass du ihm Nahrung, Essen, Obdach, Kleidung gibst, dass er gesegnet ist mit allen weltlichen Dingen, die in diesem Leben möglich sind und sogar das Evangelium hört. Aber wie kannst du das nur ertragen? So geduldig zu sein mit jemandem, der dich hasst. Vers 23 gibt Paulus eine eine Schlussfolgerung. Er zerstört nicht völlig. Warum? Damit sein Zorn erwiesen und seine Macht offenbar wird. Dass die Gefäße der Gnade, die Gefäße der Barmherzigkeit, die gerettet werden, um es zu verdienen, wissen, wie reich seine Herrlichkeit ist. Verstehst du, was hier gesagt wird? Warum erträgt Gott diese Dinge? Warum hat Gott nicht alles zerstört und hat diese ganze Rebellion zunichte gemacht? Damit die, die seinen Sohn angenommen haben und die frei erlöst worden sind durch seine Gnade, dass sie wissen, was sein Zorn ist, dass sie wissen, wie sein Zorn ist, denn sie werden ihn nie ertragen müssen. Du kannst sagen, ich bin gerettet worden vor dem, ich habe es verdient, aber er hat es mir nicht gegeben. Seine Macht zu sehen, er könnte alles tun mit mir, aber seine Gnade ist unbegreiflich. Ich habe nicht bekommen, was ich verdient habe. All die Reichtümer seiner Barmherzigkeit, die uns in Christus dargeboten und gegeben sind, dass wir mit ihm sitzen in himmlischen Örtern und dass wir sehen, wie groß diese Gnade ist. Das ist sein Zweck, sagt Paulus. Dass du zumindest ansatzweise vorhandenes Verständnis bekommst, wie gnädig Gott dir gegenüber war und ist. Und da verlässt uns Paulus hier in der Antwort. Er belässt es dabei. All diese Dinge sind für welchen Zweck? Dass die, die Jesus lieben und von ihm erlöst worden sind, dass sie die Fülle dessen erkennen, wer ihr Gott ist und all seine Eigenschaften und seine Gerechtigkeit und Macht und sein Zorn und seine Liebe und seine Barmherzigkeit und seine Güte, dass wir uns freuen in dem Retter, der uns in Christus gegeben ist. Du sitzt heute Morgen mit uns hier und sagst vielleicht, wie kann ich eine dieser Personen sein? Ich möchte nicht wie der Pharao sein, ich möchte nicht verhärtet sein, ich möchte nicht, dass der Herr mich verhärtet. Ich möchte kein Gefäß, das zum Zorn zubereitet ist, sein. Ich möchte ein Gefäß sein, das der Barmherzigkeit zubereitet ist. Pastor, du hast mir gesagt, es ringt an Gottes Wort und nicht an meinem Willen. Aber ich möchte sagen, Gott gab dir seinen Sohn als Erlöser und hat dich dazu aufgerufen, seinen Glauben in ihn zu setzen. Jesus hat die Strafe getragen, die du verdienst, und lädt dich ein. Glaube an ihn zur Errettung. Und ich sage zu dir, möchtest du deinen Glauben in ihn setzen? Möchtest du dich an ihn klammern, in ihm Zuflucht suchen? Möchtest du diesen Gott fürchten und rennen zu seinem Sohn, dieser Art von Retter? Und gerettet werden. So einfach ist das. Du musst dich nicht selbst reinigen, du musst dich nicht selbst in Ordnung bringen, du musst nicht vollkommen Buße tun, aber du musst dich einfach nur an Christus hängen im Glauben. Und du sagst, ich bin schwach, mein Glaube ist wankend, das ist egal. Christus ist fähig, selbst die Schwächsten zu retten. Und ich möchte dich dahin rufen heute Morgen. Und für die, die Christus kennen, lobe Gott mit mir. Das ist die Erlösung, die wir genießen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Gnade, die du gegeben hast, die in unbegrenzter Fülle da ist. Wir haben 45 Minuten uns Zeit genommen, um in diese Sonne zu blicken. Und wir bitten dich, dass du diese Wahrheiten nimmst und sie unseren Herzen verdeutlichst. Diene uns durch diese Gnaden, dass sie nicht nur theoretische Aussagen sein, sondern persönliche Zeugnisse. Das alles bitten wir im heiligen Namen Jesu. Amen.